Hallo Bernd, du hattest gerade einen sehr interessanten Vortrag. Wir sind hier auf der GDC 2013. Stell dich doch am besten mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
Okay, also erstmal vielen Dank, dass ihr bei dem Vortrag wart und dass es dir gefallen hat. Fand ich toll. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin Bernd Diemer. Ich bin derzeit bei Jäger in Berlin. Als Game Director ist mein Titel. Und da mache ich eine AAA-Production, Next Gen, tralala, das ganze Ding. Und davor war ich ziemlich lange bei Crytek in Frankfurt, in Budapest und damals noch in Coburg. Ja, insgesamt fast 8 Jahre.
Jetzt hast du vorhin im Vortrag gesagt, du warst bei Spec Ops noch nicht bei Jäger oder bist du da dazugekommen oder es war nicht dein Projekt oder wie lange bist du schon da?
Als ich zu Jäger gekommen bin, war ich habe in Frankfurt noch die Pre-Production für Crysis 3 gemacht. Die hört ja meistens mit so einem Greenlight auf, also wo die ganzen wichtigen Leute von EA in dem Fall da sitzen und sagen, okay, ihr kriegt 40 Millionen oder nicht oder wie viel das ist, keine Ahnung. Und während der Zeit habe ich Timo und Philipp nochmal getroffen von Jäger, die kenne ich schon seit Ewigkeiten, seit 15 Jahren. Und die haben gesagt, hey, wir haben ein neues Projekt, interessant und so, wir machen gerade Spec Ops fertig, da waren sie gerade im, so die Alpha-Stress, Panik und so. Genau, Stresslevel sehr hoch. Und haben gesagt, ja, wir haben ein neues Projekt und wir würden gern zum einen dafür ein Team aufbauen, also intern erstmal, also wie die Leute halt fertig werden von Spec Ops, dass wir die in ein neues Projekt übernehmen können, weil sie wollten halt niemand rausschmeißen. So, das ist irgendwie nicht so so ein Jäger-Ding, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Versuchen sie Leute halt zu halten, ist ja auch gut.
Da ist der Markt auch zu klein dafür in Deutschland, oder? Also von den Entwicklern, gute Entwickler zu finden, ist schwer genug.
Und außerdem, erstens ist es nicht nett. Ja. Und außerdem ist es natürlich Verschwendung. Weißt du, du hast Leute, die kennen sich aus, die kennen das Studio, die wissen, wie die Leute ticken. Und dann schmeißt man sie raus. Und dann heuerst du neue an. Das ist ja, wenn man es vermeiden kann, sollte man das nicht machen. Und während der Zeit, da haben wir uns witzigerweise vor 2 Jahren hier auf der GDC ist erstmal unterhalten. Und dann habe ich mit meiner Frau geredet und wir waren gerade wieder nach Frankfurt gegangen von Budapest aus. Und Frankfurt, so naja, und da bin ich am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Es war eigentlich nur so ein Besuch bei Jäger, aber kenne ich auch ganz viele Leute, war super schön.
Ist ja auch eine hohe Fluktuation, oder, zwischen Crytek und Jäger?
Was die Leute der große Crytek-Jäger-Talenttausch. Ja. Und die haben mir dann halt ein Angebot gemacht, so halb offiziell, also ohne Vertrag oder so weiter. Und ich bin dann am nächsten Tag zurückgefahren nach Frankfurt und habe genau das gemacht, was man eigentlich nicht machen soll. Ich bin dann gleich zu Arnie gegangen, einer von den Jährigsten, habe gesagt, ich habe hier ein Angebot aus Berlin, finde ich super spannend und denk drüber nach. Und zum Glück hat er mich nicht gleich rausgeschmissen, sondern es war okay. Und da haben wir dann irgendwie uns geeinigt mit zwischen Timo, der bei Jäger ja so das Business macht, und Arnie und mir, dass wir da irgendwie versuchen, so einen ordentlichen Übergang zu finden, weil es war irgendwie allen Beteiligten wichtig, dass das nicht irgendwie so, zack, ich bin weg und alles fällt zusammen. Das mache ich nicht gern. Und hatte ich dann 2 Jobs, 3 Monate lang. Das war ein bisschen anstrengend, da war ich so halb in Berlin und halb in
Frankfurt. Also eins noch fertig abschließen und beim anderen
genau,
schon einarbeiten.
Weil die hatten also dieses Greenlight, das war irgendwie ein Punkt, wo wir beide gesagt haben, naja, okay, da tut es jetzt nicht so weh. Und seitdem bin ich in Berlin und mache das Projekt. Unter anderem auch, weil Timo und Philipp halt sehr, sehr neugierig waren auf diese andere Art zu arbeiten.
Ja, das, worüber dein Vortrag jetzt ging, genau. Über das Thema. Das heißt, hast du diese Idee, dieses Konstrukt quasi, diese Idee, wie man Teams, wie man Spieleentwicklung anders aufbaut? Also ich war jetzt in deinem Vortrag dabei, so kurz zusammenfassend. Es gibt normalerweise immer diese Pre-Production, dann eine ganz lange Production-Phase, Alpha, Beta und Shipping. Und ihr geht das jetzt ja komplett anders an. Darum hat sich dein Vortrag gedreht, sehr viel agiler, sehr viel adaptiver an so eine Sache ranzugehen. War das jetzt so, dass ihr das bei Crytek schon so gemacht habt und du das dann quasi, dass sie deswegen auf dich aufmerksam wurden oder hast du das dann dort entwickelt oder war das so eine Mischform?
So halb und halb. Das ist ein Thema, das interessiert mich schon ganz lange, meine Vorrednerin, die Senta, wir reden da schon seit Jahren drüber, über verschiedene Methoden, wie kann man Sachen besser machen. Da gibt's noch so ein paar andere Leute, der Michael Saladino von Riot, der Rod Ferguson, der früher bei Epic war, jetzt was Geheimes macht nach Bioshock. Und noch so ein paar Leute, das ist so eine Gruppe, wir reden da immer relativ viel drüber, wie man Sachen besser machen kann, weil das größte Problem in der Spielindustrie ist im Moment halt, gute Leute zu finden und sie auch zu halten. Und
ohne die Leute auszubrennen.
Genau,
ohne dass man halt ausbrennt. Durch diese Nachteile, die hat so eine klassische Spielerentwicklung.
Ja, weil wir haben das alle schon mal gemacht. Ja. Und wir haben bei Crytek angefangen, das umzusetzen, zusammen mit Jan Lechner. Der war dort Development Director und auch ein Freund von mir. Und wir haben so eine Version 1.0 davon haben wir halt ausprobiert. Das hat mehr oder weniger gut geklappt. Und bei Jäger habe ich dann sozusagen den Luxus gehabt, dass ich sozusagen nochmal
von Grund auf anfangen
konnte. Genau, nochmal von Grund auf anfangen konnte. Und das hat überraschend gut geklappt. Also es ist nie so einfach, es ist auch immer ein bisschen kontrovers, was die Leute angeht. Aber so insgesamt, am besten würdest du die Leute fragen, die da arbeiten natürlich.
Und dein Job ist jetzt als Game Director sozusagen dich selbst, also habe ich es jetzt aus deinem Vortrag ein bisschen rausgenommen, die Wichtigkeit deiner Position ein bisschen runterzufahren und mehr Eigenverantwortung auf die Leute zu übertragen, um halt auch den Glücksfaktor der Mitarbeiter höher zu halten dadurch, oder?
Also das ist das eine, dass es den Leuten halt besser geht, wenn sie mehr das Gefühl haben und auch die Fähigkeit, das Spiel zu beeinflussen. Weil wir wollen ja alle geile Spiele machen, deswegen sind wir in der Branche.
Und nichts macht mehr Spaß, als Sachen zu machen, die einem selber Spaß machen.
Genau.
Also nichts motiviert mehr, meine ich.
Genau. Und der Haupteffekt ist, dass wir also versuchen, klarzumachen, dass es okay ist, wenn jemand anderes eine Entscheidung trifft.
Das ist also nicht immer nur die Entscheider.
Genau. Nicht nur die klassischen Entscheider. So Direktor sowieso, der entscheidet alles und schickt dann eine E-Mail raus und alle sagen Yes, Sir und machen das. Sondern dass wir halt versuchen, dass diesen Prozess an Leute zu geben, die im Team dazu besser in der Lage sind und sich auch berufen dafür fühlen. Dass sie sagen, nee, ich mach das jetzt.
Und oft ist es doch auch so, dass die Entscheider gar nicht tief genug in der Thematik drin sind, genau, um die richtige Entscheidung treffen zu können, oder?
Genau.
Man ist sowieso immer angewiesen auf die Leute, die das gemacht haben.
Ja.
Breaking News, heute hast du ja veröffentlicht, euer neues Spiel wird ein, da freue ich mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt auf euer neues Spiel, ein Kettensägen-Card-Racer mit Elefanten.
Ja.
Finde ich großartig. Die Assets sahen auch schon sehr cool aus. Die Grafik ist direkt aus deiner Hand.
Ja, genau. Ja,
wird eher so im Krickelstil sein.
Ja, da sieht man, warum ich Artists lieber überlasse, Art zu machen.
Fand ich sehr schön. Da sind ja viele Sachen aufgetaucht, die du jetzt sehr vereinfacht dargestellt hast. Also du hast jetzt zum Beispiel das Beispiel gebracht, jemand, der Bock hat, sich um die Elefanten, um die Characters zu kümmern, übernimmt diesen Part einfach im Team. Und andere Leute sagen, ich kümmere mich dann um die Fahrengine oder um die Kettensägen oder was auch immer. Dein Job als Game Director bleibt aber trotzdem, das dann zu beobachten aus der Helikopterperspektive und zu lenken?
Oder? Lenken weniger.
Das ist ja so die klassische Rolle gewesen, zu sagen, du machst das, du machst das.
Genau, das machen wir nicht. Also manchmal machen wir es, aber das wird auch akzeptiert. Was natürlich ist es manchmal so, dann sage ich irgendwie, Jungs, Milestone nächste Woche. Was machen wir denn jetzt für ein Enemy? Wir haben jetzt schon vier gemacht, der fünfte, wissen wir noch nicht, sag mal. Und dann sagen die Leute, ja stimmt, habe ich vergessen. Hier, guck mal, den machen wir. Und was meinst denn du? Oder sie sagen halt, den machen wir, der ist voll geil. Und dann, warum soll ich dann sagen, nö, den macht ihr nicht? Es sei denn, ich habe halt einen guten Grund.
Also ich stehe ja sowieso auf Improvisieren ohne große Regeln zu arbeiten und sich aus der Eigendynamik sowas entwickeln zu lassen. Deswegen fand ich den Ansatz super spannend. Was sind so die größten Schwierigkeiten oder Nachteile, auf die ihr stößt? Weil momentan klingt es ja alles sehr positiv. Jeder macht das, wozu er Lust hat. Gleichzeitig durch eine sehr hohe Kommunikation weiß aber auch jeder, was nötig ist und hat die Eigenverantwortung, um auch zu sehen, das müssen wir jetzt fertig machen, bevor wir was anderes starten. Aber wie funktioniert das im echten Alltag?
So im täglichen Leben, meinst du?
Ja. Oder was sind da die Stolpersteine? Dass es nicht eigentlich alle so machen jetzt momentan.
Ich glaube, ein Grund, warum das nicht mehr Leute machen, ist, dass es sehr schwierig ist, eine existierende Struktur zu konvertieren in sowas. Also es ist unglaublich schwer, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt ein 100-Mann-Team und dann kommt einer rein und sagt, so, es gibt jetzt keine Leads mehr. Weil was machen die denn dann, die Leads? Schmeißen wir die dann raus? Oder die sagen dann irgendwie, was habe ich denn angestellt?
Also kurz für die Hörer sagen, was ein Lead ist?
Ach so, Lead ist in der klassischen Struktur so eine Art Abteilungsleiter, wäre das auf Deutsch. Der kümmert sich um alle Artists, sagen wir mal. Das ist der Lead-Artist, der ist meistens dann eher so ein Manager. Das heißt, der macht wenig Art bei den meisten Studios, sondern eher so guckt, wer was wie wo macht und sagt irgendwie, das ist gut, das ist nicht gut. Also, und das ist eine Schwierigkeit, dass existierende Strukturen zu konvertieren, ist anstrengend und dauert. Das zweite ist, dass man das Backing dafür haben muss von den Leuten mit dem Geld, von dem Management, von dem Publisher. Und dafür muss man Resultate produzieren. Das haben wir glücklicherweise relativ schnell hingekriegt, dass wir halt durch Produktivität überzeugen konnten. Das ist also nicht so, war irgendwie, ja, wir sind Hippies und wir machen, was wir wollen und so, sondern dass wir wirklich auch in der Lage waren, nach sehr, sehr kurzer Zeit halt was abzuliefern, was spielbar war, was sozusagen den Prozess validiert hat.
War das der entscheidende Moment? Weil du hast vorhin auch in deinem Vortrag gesagt, ja, Valve kann sich sowas erlauben, Google kann sich sowas erlauben, einfach den Leuten zu sagen, hier, ihr habt 30% Freizeit, macht, was ihr damit wollt. Ihr seid jetzt aber noch nicht in der Lage, um zu sagen, wir sitzen so auf den Geldsäcken, dass wir einfach was machen können, wozu wir Lust haben.
Ich glaube, ich werde gern bezahlt. So kann ich meine Miete bezahlen und Essen kaufen und so.
Ach, Berlin kostet doch nichts.
Ja, ein bisschen schon. Flaschen sammeln immer ist ja auch nicht so toll. Ja. Also ich bin der Meinung, ich persönlich, dass das nicht nur bei Leuten funktioniert, die wie Valve oder Google, sondern es ist eher eine Einstellungssache. Also klar hilft es, wenn man irgendwie finanziell keine Sorgen hat. Das hilft ja immer, das weiß man ja selbst. Es ist besser, wenn einem das Geld am 15. ausgeht. Aber ich glaube, es ist eher eine Einstellungssache, weil der Effekt, der sich einstellt, wenn man lang genug dranbleibt, ist, dass Sachen schneller funktionieren und besser werden. Generell. Es geht immer irgendwas schief, aber die Zeit, bis etwas gefixt wird, die wird kürzer. Weil die Leute, die sich drum kümmern, die sind näher dran. Also letztes Mal zum Beispiel, bei der letzten Milestone Submission haben wir Bild zusammengepackt und rausgeschickt. Das machen wir halt immer so. Das macht unser
Bild. Also Bild ist die aktuelle Version.
Ach so, ja, genau. So das Spiel zusammengepackt in so ein schönes Päckchen, Schnur drum und schicken das zu dem Publisher, damit der sich das angucken kann. Und da war ein Fehler drin. Kann passieren. Da war das super simpel. Da normalerweise hast du halt so einen Link, da klickst du drauf und dann startet das Spiel und der Link war falsch.
Kann passieren.
So, blöder Fehler, aber ist passiert. Und ganz oft ist das dann ein Riesendrama. Weißt du, der Chef, also ich zum Beispiel spiele ein Bild und sage, oh Gott, und schreibe 1000 E-Mails und so. Aber dadurch, dass wir den Leuten halt gesagt haben, über die Zeit, dem Bild-Engineer und einem Programmierer und einem von den Designern, wir haben denen gesagt, du, ihr wisst am besten, wie das funktioniert, guckt euch den Bild an, wenn ihr ihn rausschickt. Und wenn ihr sagt, das ist cool, da haben die dann zuerst gefragt, ja, dann sollen wir es nochmal treffen, soll ich dir eine E-Mail schreiben und so. Und das war halt der komplizierte Moment, also wo es halt um dieses Vertrauen geht. Wo ich gesagt habe, nee.
Und das ist auch die Kunst, das als Führungspersönlichkeit zu können auch, oder? Dieses Vertrauen auch auszusprechen und nicht immer den Daumen drauf zu
machen. Genau, und dann halt in so einem Fall, wenn ein Link falsch ist, was die halt gemacht haben, ist, die haben das gefunden, haben ein neues Bild zusammengepackt, haben den rausgeschickt, haben eine E-Mail geschrieben, so, ey, sorry, der letzte war falsch, probiert bitte den hier. Und das war innerhalb von einer halben Stunde, war das gut. Und da hätte man halt ein riesen Drama draus machen können. Das kenne ich von anderen Spielen, an denen ich gearbeitet habe. Riesendrama, Leute anrufen, aus dem Bett klingeln, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und so war das halt das Problem in den Händen von den Leuten, die haben das gefixt, fertig. Und was soll ich da machen?
Jetzt sind wir als Blogger, Podcaster mal sehr kritisch gegenüber Free-to-Play-Sachen. Du hast aber vorhin auch was Positives aus Free-to-Play gezogen. Das heißt, du hast gesagt, ihr habt euch gewisse Aspekte da rausgezogen, was das Geschäftsmodell nicht, sondern die Herangehensweise an die Software angeht. Oder?
Genau, die Art von Arbeiten in Free-to-Play ist sehr, sehr interessant, weil die halt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit spielbare Sachen produzieren. Die müssen ja auch, weil die müssen dauernd ja nachfüttern und die können halt nicht 2 Jahre produzieren, dann bringen sie das Ding raus und dann...
Also so das Farmville-Konzept, nicht Farmville, dieser Farm auf dem iPhone, wie heißt es?
Heyday.
Heyday-Prinzip, ja. Dass das Spiel quasi schon lauffähig ist und während die Leute spielen, im Hintergrund immer weitere Assets produziert werden.
Witzigerweise hat Supercell, heißt die Firma ja, und die heißen ja Supercell aus dem Grund, weil die ganze Firma ist nämlich genauso organisiert. Die haben diese kleinen Zellen, die sich um einzelne Bereiche und einzelne Spiele kümmern. Die haben interessanterweise ein Modell, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir haben. Die haben kleinere Teams, 20, 30 Leute, die sich um ein Spiel kümmern, die sind vollkommen autonom. Und dadurch sind die halt in der Lage, so schnell was zu produzieren, weil die haben kein Overhead, kein Management, kein Approval, kein nix, sondern die kennen das Spiel, die wissen am besten, welche Kuh passt oder was auch immer, die da machen.
Was ich mir jetzt ein bisschen schwer getan habe, mir vorzustellen, wie das bei so einem großen AAA-Titel läuft. Jetzt nehmen wir mal, da warst du zwar jetzt nicht involviert und da war das Konzept auch noch nicht so, aber bei bei Spec Ops war ja auch eine Storyline, die da durchging. Klar, zwischendurch waren es die klassischen Shooter-Parts. Wie muss man sich das vorstellen in diesen kleinen Iterationen? Also sind dann einfach gewisse Levelabschnitte oder sagt ihr, wir fangen mit der Engine an? Es muss immer schon irgendwie eine lauffähige Version sein. Also du hast gesagt, ihr macht so kleinere Produktionseinheiten, die über 2, 3, 4, 5 Monate gehen, um eine lauffähige Version zu haben.
Man kann es gut erklären, wie eine Serie produziert wird.
Okay.
Und eine Fernsehserie. Weißt du, da sitzen Leute im Raum und sagen, okay, in Season 3 von Homeland fängt jetzt bald wieder an. Eine von meinen Lieblingsserien. Sitzt irgendwo einer und sagt, okay, das ist der Held, das ist der Twist, darum geht's. Und da hören wir auf. Sehr, sehr high level. Ich bin mir sicher, also bei manchen Serien, dass die noch nicht so genau wissen, was am Schluss passiert.
Lost.
Genau. Aber die High Points wissen sie wahrscheinlich schon bei solchen Serien. Und dann fangen die halt an, jede Episode zu drehen.
Ohne genau zu wissen, was in der letzten Staffel genau passiert und was
nicht
man dafür
unbedingt. Kulissen vielleicht, braucht. Und so vielleicht wissen sie es, vielleicht wissen sie es nicht. Das ist unterschiedlich. Aber die können dann halt, das, im Prinzip machen wir genau das Gleiche. Wir produzieren, das Spiel sozusagen ist die ganze Season von einer Serie und wir machen eine Episode nach der anderen. Die drehen die ja auch nicht parallel. Bei Filmen ist das praktisch, das geht ja gar nicht, weil der Hauptdarsteller, der kann ja nicht 3 Szenen gleichzeitig drehen. Und da haben wir uns das auch so ein bisschen angeguckt, weil Filme halt ähnlich arbeiten. Die produzieren immer eine fertige Szene. Weißt du, die machen so lange, bis einer sagt, so, die ist im Kasten, die Szene, dann kommt sie weg und dann machen sie die nächste.
Okay, also da muss man sich das, klassisch wäre jetzt, dass man zum Beispiel erst die Engine fertig macht und dann spielt man, kann man durch die Level laufen, ohne jetzt fertige Texturen. Und bei euch wäre das jetzt so, dass ich schon, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten komplett spielen kann und da dann auch schon Texturen und Sprecher und alles produziert sind.
So, das ist dann ein bisschen uneben, weißt du, manchmal, das kann dann sein, weil wir wir haben dann, sagen wir mal, wir haben schon die Sprache aufgenommen, dann bauen wir es ein, dann merken wir, boah, der Satz ist zu lang. Und dann machen wir meistens dann als erstes, irgendeiner aus dem Team spricht das halt einfach ein und wir pappen das dann rein und dann kann man sehen, ah ja, nee, jetzt.
Also sind nicht unbedingt gleich schon die fertigen Endproduktionsfeinschliff-Einheiten. Also es ist jetzt nicht so, ihr könntet jetzt nicht hergehen und sagen, wir veröffentlichen jeden Monat eine Episode von unserem neuen Spiel.
Nee, das wollen wir erstens nicht. Das passt auch nicht zu dem Spiel, was wir machen wollen. Theoretisch wäre es möglich, sage ich mal. Wir haben da noch nicht wirklich drüber nachgedacht, ob das überhaupt einen Sinn macht. Weil was wir machen, ist ähnlich wieder so als Beispiel der Film. Die drehen alle Szenen und dann gerade heutzutage, dann ist 2 Jahre lang Post-Production. Weißt du, weil fast alle Szenen heutzutage sind ja Typen von einem grünen Ding. Und einer läuft mit dem Besen rum und macht und das ist das Monster. Und diese Post-Production am Schluss, die muss man halt noch machen. Und das ist dann das so, wo man sagt irgendwie, okay, dann polieren wir die Texturen, dann stellen wir fest, dass das nicht mehr ruckelt und so. Aber davor kann man sich die einzelne Szene kann man schon spielen und merkt irgendwie, ah, okay, das rockt, das ist gut genug.
Der hohe Kommunikationslevel, du hast gesagt zum Beispiel, es gibt keine fixen Montags-Meetings mehr oder keine Wochen-Meetings. Das muss sich aus dem Team heraus entwickeln. Also wenn die Leute von sich aus merken, aber weil es sich aus dem Team heraus entwickelt hat.
Genau.
Also nicht du als Game Director hast gesagt, wir müssen uns jeden Dienstag treffen, um zu besprechen, was los ist.
Nö.
Sondern das Team hat gemerkt, ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Ich weiß nicht, was die andere Unit macht.
Ja.
Weil du nach dem Vortrag auch viel gefragt wurdest. Wie läuft es denn? Die einen machen die Kettensäge, die anderen machen die Elefanten. Und nachher passt es gar nicht zusammen. Oder der Elefant passt nicht ins Kart-Auto rein.
Ach so, ja.
Das war so ein schönes Beispiel. Das heißt, die müssen wahnsinnig viel kommunizieren.
Ja.
Viel mehr als davor eigentlich, oder? Wo der Game Director entscheidet, wer was macht.
Viel mehr als davor, aber die Leute, nach einer Weile mögen die Leute das. Obwohl es ein bisschen anstrengender ist.
Auch Programmierer?
Ja, okay. Ja. Da wundert man sich.
Ja.
Die sind schon sehr interessiert daran, dass die coolen Sachen, die machen, dass die irgendwie funktionieren. Also wir machen Vorschläge, weißt du, wenn dann einer ankommt und so. Ich überleg mal nach einem richtigen Beispiel. Weißt du, irgendwann haben wir in einem Monat kamen wir 3 neue Leute angefangen. Also es war richtig viel für uns, so im Verhältnis. Und wir haben mit ihnen geredet und so und gesagt, hier, das so funktioniert das hier und das sind die Leute und mit dem kannst du reden, wenn es darum geht. Aber einer von denen, der war halt super verwirrt. Der wusste nicht genau, ist es jetzt der? Du weißt ja, wie es ist. Was kommst du irgendwo rein? 60 Leute, neue Namen. Oh Gott. Und der kam dann an irgendwann zu mir und hat gesagt, habe ich ihn so gefragt, so, und wie läuft's? Und hat gemeint, du, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Und habe ich gesagt, naja, okay, red doch mal mit einem von unseren Entwicklern. der, wo ich halt wusste, dass der auch das Problem hat. Und denkt euch mir irgendwas aus. Ich habe auch ein paar Vorschläge. Lass uns doch mal irgendwie einen Kaffee trinken. Und dann sage ich euch mal, was ich kenne, so aus der Erfahrung her. Da habe ich mich mit ihnen zusammengesetzt und habe gesagt, okay, was ich bisher in der Vergangenheit benutzt habe, war Stand-Ups, Weekly-Meetings, was haltet ihr davon? Und dann haben die gesagt so, naja, das können wir mal versuchen. Und ja, aber da habe ich eine bessere Idee. Und da habe ich mich total gefreut. Dann hat einer gesagt, okay, super simple Lösung, wäre ich nie drauf gekommen. Der hat einfach so ein Whiteboard aufgehängt und hat draufgeschrieben, wer sich um was kümmert. Dann stand dann da, um in dem Beispiel zu bleiben, Elefant. Und hinten dran standen dann 5 Namen. Und drunter stand Kettensäge, 5 Namen. Und so weiter und so fort. Und einfach, der hat es dann aufgehängt und gut war's.
Das ist auch so die Motivation bei euch gewesen, das so ein bisschen selber zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen und nicht jetzt so agiles Projektmanagement oder Kanban oder was es da alles gibt. Da gibt's ja Bücher ohne Ende, die dir dann aber auch wieder so ein Regelset aufdrücken. Und dein Ansatz, habe ich jetzt so verstanden, dass es auch diese Dynamik und diese Agilität soll eigentlich aus dem Team heraus entstehen. Und wenn jemand sagt, ich hänge mir lieber Post-its auf, dann ist es auch in Ordnung so, wenn sich das Team da findet, oder?
Genau.
Weil dann hat und keiner das Bedürfnis, diese Regeln zu brechen.
Und natürlich, wenn es funktioniert. Weißt du, wenn die Leute denken sich irgendwas aus, irgendwas, und, weiß ich nicht, Post-its zum Beispiel, kleben die Post-its an die Wand und die fallen immer ab. Dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Weißt du, dann kann man sich aufregen und auf den Tisch schmeißen und sagen, ich will aber. Aber dadurch, was soll man machen? Dann, irgendeiner findet sich immer, meistens der Typ, der nebendran ist und sagt, Dude, was machst du da? Das klappt doch nicht. Hör doch mal auf. Und das hat natürlich, wenn es von jemand kommt, den du vertraust, hat das halt ein viel, viel größeres Gewicht, als wenn irgendwie random Dude von außen kommt und sagt, so, und hier ist jetzt Kanban, lies das mal. Das kann helfen natürlich. Also ich lese die Bücher auch oder viele bei uns im Team.
Man kann sich ja vieles dann auch rausziehen.
Genau. Und da ist bei fast allen ist immer irgendwas dabei, wo man sich denkt, Ich habe zum Beispiel habe ich neulich gefunden in einem Buch, das ich gelesen habe. Da hat einer vorgeschlagen, kann hilfreich sein, wenn man nicht ein Postmortem macht, was man ja oft nach dem Spiel macht. So ein Treffen, wo alle sagen, das hat geklappt, das nicht, das war gut, das war schlecht. Sondern der hat vorgeschlagen, wie wäre es mit einem Pre-Mortem? Und zwar, ist total witzig, das haben wir dann mal ausprobiert, das war echt ein witziges Experiment. Da fragst du die Leute, also rufst die Leute in den Raum, in der Pre-Production, also wenn man gerade erst angefangen hat, und sagt dann so, okay, stell dir vor, es ist ein Jahr später und wir haben total versagt. Geht gar nichts mehr, alles kaputt, Publisher rennt weg, Studio brennt, die Leute sind sauer.
Was ist passiert?
Woran liegt's? Und das war echt interessant, was da so rausgekommen ist. Und das war halt so eine Idee, wäre ich auch nie drauf gekommen. Habe ich in irgendeinem Buch gelesen und dachte, naja, probieren wir mal aus. Und das war, natürlich löst das jetzt nicht, das ist keine Silver Bullet, das löst jetzt nicht wirklich Probleme. Aber je mehr von diesen Optionen man auf den Tisch legt, desto... Aber
man kann Probleme ja frühzeitig erkennen durch solche Methoden dann
auch. Ja.
Jetzt seid ihr ja eher, ich sage jetzt mal, kein modernes Indie-Studio, was irgendwie Kickstarter-Kampagnen oder so startet. Das heißt, ihr habt noch ganz klassisch mit Investoren und so zu tun und Geldgebern. Du hattest jetzt viel Fragen nach dem Vortrag, wie gehen die damit um? Wobei ich mich ein bisschen gefragt habe, ist es für die eigentlich nicht viel angenehmer, euer Modell, dass da die zwischendurch immer aktuelle Builds bekommen und aktuelle Versionen und eigentlich viel eher sehen, in was sie gerade investieren und nicht so diese Katze im Sack kaufen?
Also bei uns hat es gut funktioniert. Die waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber nur wenn was Neues ist, bis sie sozusagen die erste Episode gekriegt haben. Und dann... Das hat ja auch nicht so lange gedauert, weil wir versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Das waren dann ein paar Monate. Und währenddessen haben wir natürlich auch andere Sachen gemacht, weißt du, so Konzepte und Pläne und was machen wir wie, wo, wann und so. Und dann, das war eigentlich ziemlich gut.
Im Endeffekt ist es denen doch auch egal, wie ihr arbeitet, solange das Ergebnis rauskommt.
Oder? Ich meine, eigentlich, na klar, könntest du jetzt sagen, irgendwie ist mir doch egal, was ihr denkt. Wir arbeiten halt so und fertig. Es ist natürlich angenehmer, wenn die da auch ein bisschen mit an Bord sind. Weißt du, wenn die sagen irgendwie, okay, wir machen da mit sozusagen, das ist immer angenehmer. Und da bemühen wir uns halt auch, so ein bisschen aufeinander zuzugehen. Weil die fragen ja nicht nach irgendwelchen Listen, weil es ihnen Spaß macht, sondern die haben ja auch ihre Zwänge, weißt du. Und es ist echt, ich sag das immer ganz gerne, wenn Leute sagen in so Meetings, wenn die sagen, Publisher und hier, und was die schon wieder wollen, Dokumentation, so ein Quatsch. Sage ich ihnen immer, es ist echt unglaublich, was die Leute haben wollen, wenn man nur ein paar Millionen Euro von ihnen haben will. Ist echt unverschämt, oder?
Ja, Wahnsinn.
Da stellen die Fragen.
Das geht mir beim Podcast auch so.
Ja.
Jeden Tag eine Folge für 1 Million, also ich meine.
Ja.
Ist es einfacher geworden? Du bist jetzt dazugekommen nach dem kritischen Erfolg, vor allem auch von Spec Ops. Hat sich das, merkst du da was? Hat sich das erleichtert, dann mit den Investoren zu sprechen? Oder ist das irgendwie jetzt ein neues Projekt und man muss wieder von ganz vorne anfangen und Leute überzeugen?
Ein bisschen von vorne fängt man immer an. Also gerade jetzt im Moment, wo Games irgendwie hin und her gehen, weil es gibt so viel neuen Kram, irgendwie neue Konsolen, neue Plattformen, neue Businessmodelle, neue Spielformen, Telefone, hast du nicht gesehen? Also im Moment ist super viel Bewegung im Markt und je mehr Bewegung da ist, desto schwieriger ist es natürlich, was Neues zu machen. Gerade im AAA-Bereich wird es dann ein bisschen schwieriger, da muss man die Leute ein bisschen besser überzeugen, dass das, was man macht, irgendwie cool ist.
Weil das Risiko viel höher ist als bei einem
Spiel jetzt. Genau, weil das Risiko ist höher. Was sicherlich einfacher geworden ist durch Spec Ops, kann ich jetzt keine Lorbeeren dafür für mich beanspruchen. Aber was mich immer freut, ist, dass gerade so zwischen Developern, dass die Leute dann sagen, Spec Ops, nicht schlecht. Was ihr da gemacht habt, coole Sache, so die und die Szene und so, das tut mir auch schon gut. Also obwohl ich dafür nichts gemacht habe, das ist schon geil. Und es hilft auch so ein bisschen bei Hiring, dass die Leute sagen so, na, bei denen...
Das will man in der Vita stehen haben. Dann
genau, da geht ja was. So, ich glaube, die Businessleute waren da nicht
was
so...
Was für den deutschen drüber. Markt ja auch ganz gut tut wahrscheinlich, oder? Wie nimmst du das wahr, so diese deutsche Szene, um da... Ich meine, eigentlich gibt es ja nicht wahnsinnig viele Studios, die AAA in Deutschland machen. Also,
nee, nicht viele.
Du hast
viele,
jetzt beide leider. Seiten eigentlich schon gesehen.
Ja, ja. Ich wünschte, es gäbe mehr. Ja. Ich glaube, das werden auch mehr, weil im Moment ist der gerade die Möglichkeit für so kleine Teams, die Möglichkeit, die man hat, das ist so fantastisch. Also, weißt du kannst dann dein eigenes Spiel machen mit, weiß ich nicht, Unity oder so. Du kannst das selbst rausbringen auf allen möglichen Plattformen und das ist eigentlich fantastisch. Also gerade um jetzt anzufangen, selbst Spiele zu machen, habe ich noch nie erlebt, dass es besser ist. Und daraus hoffentlich entwickelt sich daraus halt auch irgendwie mal wieder so eine Art neues AAA-Studio.
Wäre ja, meine Hoffnung. Nimmst du das so? Ist es lockerer geworden, was das Umfeld angeht, also die Akzeptanz auch? Also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland, das wird ja immer oft vorgeworfen, die Amis machen dann einfach, die setzen sich zusammen, machen ein Indie-Spiel und wenn es dann klappt, dann gründen sie eine Firma. Und Deutschland ist ja dann eher so, du musst erst eine GmbH machen, du musst einen Businessplan erstellen, du musst Gelder einsammeln, es gibt nicht genügend Töpfe und so weiter.
Naja, ich glaube, es wird schon besser insgesamt. Also gerade so, es ist vielleicht nicht einfacher geworden, Finanzierung zu kriegen, aber da habe ich keine Ahnung von. Habe ich noch nie selbst gemacht in Deutschland. Was sicherlich einfacher geworden ist, ist ein Spiel rausbringen. Weil das war ja vor 20 Jahren, war das ja ohne einen Publisher unmöglich. Es sei denn, du hast es selbst irgendwie
Disketten allein schon zu entwickeln kopiert. War ja schwierig, an Entwickler-Kits zu kommen. Und jetzt mit der Xbox One Entwickler-Kit gleich dabei, Apple.
Es gibt so viel coole Middleware, die zum Teil sogar noch umsonst ist. Zumindest für die erste Version, bis man mal ein fertiges Spiel hat. Also ich sehe im Moment auch so ich unterrichte manchmal so bei Gameschulen oder Universitäten. Und was die Studenten da abreißen heutzutage, meine Fresse.
Allein, dass es ja schon gibt.
Allein, dass es das gibt. Aber nicht nur, das ist bei manchen Projekten ist es echt so, das guckst du dir an und denkst, wirklich Studenten? Das habe ich manchmal jetzt. Ich habe zwei Spiele auf dem Telefon dabei von zwei Studententeams und die habe ich jetzt hier mal so rumgezeigt und hier so, guck mal. Und der eine hat gesagt so, ach, ist das euer neues Projekt jetzt? Habt ihr ein Handyspiel? Und ich so, nee, das sind vier Studenten, die haben das selbst gemacht.
Und auch gut für den Nachwuchs bei euch dann.
Ja, super.
Dann danke ich dir fürs Gespräch, Bernd.
Gerne.
Vielen Dank.
Ein Vergnügen.
Und wie ist euer aktueller Projektstand? Also mit wann kann
sehr
man
gut.
damit rechnen?
Irgendwann.
Irgendwann. When it's ready. Also das hat sich auch nicht verändert.
Nee.
Alles klar. Dann freue ich mich und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.